entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast unserer 11. Ausgabe, der Karnevalsausgabe, Schnapszahlausgabe, Fasching, Fasnacht, Fasnet. Hallo Jonas.
Hallo, servus. Hätte ich mir ja eigentlich ein Bier aufmachen sollen, wenn du so anmoderierst.
Ja, ich wollte noch sagen, ob du wohl nüchtern bist, aber...
Ich war gestern nicht mehr unterwegs, nur Samstag und Sonntag.
Aber eigentlich ist Rosenmontag hier bei euch.
Ja, aber ich hab mal älter und so, ne? Man wird älter. Ich war gestern, bin gestern Mittag nach Hause gekommen und das hat gereicht.
Ja, gestern Mittag ist dann auch eine gute Zeit, um nach Hause zu kommen. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwas Spießiges stattdessen gemacht. Keine Ahnung, Schneeschuhwandern oder sonst was.
Nee, ausgenüchtert.
Ah. Könnte man auch beim Schneeschuh wandern.
Mhm. Hat nur der Schnee gefehlt.
Ja, richtig. Der Kunde muss halt irgendwo hinfahren. Naja, Lirum Larum. Jonas, also wir nehmen heute am Mittwochabend auf. Nee, falsch, am Dienstagabend. Also die ganze Karneval. Wir nehmen Dienstagabend auf und heute geht ja die Champions League wieder los. Deshalb ja. Allen, die uns wahrscheinlich morgen erst hören oder vielleicht auch übermorgen oder in den nächsten Tagen, sei unsere vergangene Ausgabe, die Ausgabe 10, nochmal ins Herz gelegt, wo wir über die Champions League sprechen beziehungsweise darüber sprechen, wie denn eine Champions League wohl aussähe, wenn nur die jeweiligen Landesmeister sich qualifizieren würden. Und da hat sich eigentlich eine ganz spannende Diskussion entwickelt. Wen das interessiert, aus aktuellem Anlass, der kann da gern nochmal reinhören. Genauso wie alle, die uns hören, uns gerne abonnieren dürfen auf diversen Plattformen. Oder, was uns freut, ein paar Bewertungen sind jetzt schon eingetrudelt, auf iTunes zum Beispiel. Da dürft ihr gerne auch fleißig dranbleiben. Freut uns sehr. So, eigentlich bin ich jetzt mit der Werbung durch.
Ja, dann können wir ja anfangen, oder?
Eigentlich schon, wenn wir zum Sportlichen kommen. Der Kultspieler, den hast du heute dabei.
Genau. Hast du sonst noch was loszuwerden aus irgendwas Aktuelles?
Nee, höre ich da leichten gedärften Unterton?
Nee, ich frag nur.
Nee, hab ich nicht. Ich bin eigentlich durch. Also du darfst jetzt auch gern, wenn ich jetzt meine Sachen da, woher unsere Sachen eigentlich, aber wenn du jetzt auch noch was in eigener Sache hast, dann wäre jetzt die Möglichkeit,
nee,
damit rauszugehen.
Ich würde starten.
Gut, dann erleichtern wir es allen.
Weil ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe heute ein ganz Besonderes mitgebracht. Und ohne Druck aufzubauen, wäre ich enttäuscht, wenn du nicht drauf kommst.
Ja,
weil es gibt, sagen wir mal, mindestens zwei Überschneidungen. Ja, einmal mit privaten und einmal mit einer älteren Podcast-Ausgabe.
Privat?
Ja, da kommen wir gleich zu. Also erstmal, mit einer Begebenheit an, für einen heutigen Kultspieler, danach müsstest du eigentlich schon drauf kommen. Er ist nämlich auf Platz 2 der ewigen Torschützenliste des Team 2006, zusammen mit Marco Engelhardt.
Also Marco Engelhardt ist auch auf Platz 2.
Genau. Erfolgreicher war nur noch Benny Auer.
FK Pirmasens Rücktritt, wenn wir schon bei alten Folgen sind.
Oh, das ist dann sogar die, genau, dann gibt es sogar zwei Überschneidungen mit. Richtig.
Gut, also Platz 2 der ewigen Torschützen. Mhm. Ja, also da fallen mir jetzt nur ein paar ein. Also erst wäre mir Paulo Rink eingefallen, aber da gibt's definitiv keine private Überschneidung, deswegen wird der es nicht sein und ich brauche mehr Hinweise.
Okay, also ich sag nur Vollständigkeit halber, 5 Spiele, 2 Tore für das
Spiel 2006. Also Paulo Rink war es nicht, oder?
Nein, mehr als Stürmer nicht, dass ich sind da wir jetzt. Ja schon... Nee, Stürmer sind wir ja schon voll.
Ah, richtig, ja, stimmt.
Also, geboren im September 1979 in Würzburg.
Ah, okay. Ja,
um die private Überschneidung gleich zu klären. 1,74 Meter groß und Außenverteidiger.
Ah, ich weiß es, ich will lösen.
Ja.
Ich glaube, ich hoffe, es ist Bernd Kozinitz.
Richtig.
Ha! Ah, das ging jetzt zu schnell. Sorry an alle Hörer, die mitraten wollten. Aber Grüße gehen übrigens raus an Pirmin, a.k.a. Bernd Korzinitz, von dem du jetzt nicht weißt, Jonas, dass der privat, der Pirmin, mein Freund, der uns übrigens in Indien hört, dass er den Spitznamen Bernd Korzinitz bei uns hat, aus diversen Gründen. Aber das ging tatsächlich schnell. Also damit dürfte ich aber den Rekord jetzt mal haben, hier mit am schnellsten auf den Rekordspieler gekommen.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Ja.
Ich bin quasi der Räumakai des gegenpressigen Kultspielerratens.
Richtig. Ich hätte noch ein paar Sachen zu ihm. Also gewusst hättest du es, glaube ich, dann, wenn ich gesagt hätte, sein Sohn spielt in der U13 des BVB. Glaub, spätestens dann wärst du drauf gekommen.
Ich weiß tatsächlich, dass du mir das mal erzählt hast. Ich wäre aber im Leben da nicht direkt drauf gekommen.
Ja, das hätte ich nämlich bis zum Schluss gehabt. Ja, die zweite Podcast-Überschneidung wäre gewesen, er war im Sommer 2010 Teilnehmer am Camp der arbeitslosen Fußballer vom VfB.
Okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Wie alt, weißt du, wie alt der da war? 2010, wann ist er geboren? 79?
79, war, also war 31.
Ja, hätte ich jetzt nicht gewusst.
Also er hat auch tatsächlich keinen Verein gefunden, weil seine letzte Station von 2009 bis 2010 eben Duisburg war. Und nachdem der Vertrag dann da ausgelaufen war, beziehungsweise aufgelöst wurde im beiderseitigen Einvernehmen, hat er dann am Camp teilgenommen, hat aber anscheinend nichts mehr gefunden.
Das heißt, aber in Duisburg war er auch nur ein Jahr noch, oder, am Schluss?
Genau, ja, ein Jahr.
Was war davor? Aachen war er relativ lang?
Nee, also er hat seine Profikarriere in Schweinfurt begonnen.
Ja.
Dann hat er natürlich seine große Zeit in Gladbach gehabt, von 99 ja. bis 2005. Also ist er auch knapp, sagen wir mal, in dem Kriterium drinne, was wir anfangs mal aufgestellt haben, dass er, dass die Spieler in der Saison 99-2000 spätestens in der Bundesliga begonnen haben müssen.
Ja.
War dann 3 Jahre in Bielefeld, von 2005 bis 2008 und dann von Sommer 2008 bis ja Dezember bzw. Januar 2009, wenn die Wechselperiode wieder losgeht, in Wolfsburg und ist dann von Wolfsburg nach Duisburg.
Ja, ich hab tatsächlich Bielefeld mit Aachen verwechselt. Wie komme ich denn auf Aachen? Wer war denn da? War da nicht auch so? Ach, nee, der sieht zwar anders aus, aber ich habe den, glaube ich, mit Stefan Blank verwechselt.
Ja.
Wegen dem Haarband, glaube ich, weil die hatten beide immer ein Haarband. Wobei ich mag hier Stefan Blank jetzt auch mit Marco Engelhardt hätte verwechseln können, weil die sehen tatsächlich ein bisschen ähnlich aus.
Das stimmt.
Und da schließt sich der Kreis dann nicht.
Und da schließt sich der Kreis. Ja, noch ein Funfact zu ihm. Also er hat auch was ganz Normales gelernt. Er hat sich nicht gleich auf die Profifußballkarriere verlassen. Er hat nämlich zwischen 1996 und 1999 eine Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsförderung gemacht beim Arbeitsamt in Würzburg.
Dann war er quasi der Experte bei der VdV.
Ja, wahrscheinlich auch als Referent eingeladen, nehme ich mal.
In Doppelfunktion. Personalunion. Zwei. Ja. Gut. Bernd Korzinitz. Ach so, die entscheidende Frage. Was macht er heute?
Was macht er, ja? Zwischen 2012 bis jetzt Sommer 2017 war er als Jugendtrainer in verschiedenen Funktionen bei Wattenscheid tätig.
Bei Wattenscheid, okay.
Ja, bei Wattenscheid 09. Da hat auch sein Sohn zum Beispiel gespielt, bevor er dann zum BVB gegangen ist. Und unter anderem war er da auch Torwarttrainer in der Jugend. Könnte man drauf kommen.
Natürlich. Ich meine, wie groß war er? 1,69? Was?
79.
79. Echt? So hoch?
1,74. Entschuldigung, 1,74.
Boah, ich hätte den jetzt... Ja, okay, 1,74, ja. Da ich ihn jetzt schon stark Richtung 1,70 verortet. Ich hab den irgendwie als kleinen Wusler in Erinnerung, so ganz, ganz leicht untersetzt, aber da ist auch einfach also zu lang her.
Wie ich quasi.
Genau, wie du. Plus Bernd Korzinitz ist halt nicht so torgefährlich wie du.
Richtig. Ja, und heute macht er noch, wie glaube ich, jeder alte Fußballer, ist er im Fußballcamp. Genau, Fußballcamp zu Gast. Und ja, macht jeder. und ist zertifizierter Athletiktrainer.
Okay, dann darf er eigentlich nicht untersetzt sein.
Ja, er schon, also nur die Leute, die
er ja, trainiert, ja, stimmt. Nicht. Er muss ja wissen, wie es geht, ja.
Ja, er muss es ja nur quasi erklären können, theoretisch, muss es ja nicht vormachen.
Ja, Bernd Korzinitz. Er hat aber eigentlich schlecht verhandelt, oder? Wenn sein Sohn von Wattenscheid nach Dortmund geht, normalerweise ist es dann immer, dass dann die Väter mitgehen und halt so eine Funktion versprochen kriegen. Also dann war der Sohn entweder nicht gut genug oder der Korzenitz hat schlecht verhandelt, weil normalerweise müsste es doch eigentlich so laufen. Dortmund will den jungen Korzenitz, der heißt wie? Jerome?
Jaden.
Gianluca? Tatsächlich Jaden.
Ja.
Jaden Korzenitz. Der BVB will Jaden Korzenitz als rohes Juwel verpflichten für die U13 oder U14. Und dann sagt natürlich Bernd Korzenitz, Moment, natürlich könnt ihr den haben. Es war schon immer eine Herzensangelegenheit für Jaden, dahin zu wechseln. Aber der hat natürlich auch Angebote von, keine Ahnung, Schalke und Rot-Weiß Essen.
Und
Bochum. RB Oberhausen. Und Bochum. Und von allen anderen auch. Und da müsst ihr euch schon was einfallen lassen. Zum Beispiel, dass ich vielleicht Co-Trainer bei den Amateuren werde oder sowas. Und wahrscheinlich hat sich Dortmund dann gedacht, eigentlich verlockend, ja, wenn so ein zertifizierter Athletiktrainer auf dem Markt ist, mit Erstliga-Erfahrung, muss man eigentlich zuschlagen. Haben sie aber offensichtlich nicht getan.
Ja, ich nehme an, dass wenn er jetzt für die U15 verpflichtet worden wäre, dann wäre das natürlich für Bernd Korzenitz safe gewesen. Anschlussjob, aber ich glaube, in der U13 fängt man da noch nicht an, die Väter mit zu verpflichten.
Och, da wäre ich mir nicht sicher.
Also wenn, ich habe tatsächlich, als ich die Sachen über Bernd Korzenitz zusammengesucht habe, war auch quasi dann der erste Klick, den ich gemacht habe, die Jugendmannschaften vom BVB durchzugehen und zu gucken, ob der da halt als Trainer irgendwo rumlungert. Weil für mich war das auch eigentlich ganz klar, dass der dann mitwechselt. Aber ist offensichtlich nicht so.
Wie gesagt, dann da ist irgendwas faul. Oder er bringt's halt nicht als Trainer. Vielleicht zu wenig Erfahrung.
Ja gut, oder er hat natürlich gesagt, gut, durch meine Tätigkeit als Torwarttrainer im Jugendbereich von Wattenscheid ist mir die Aufgabe, sagen wir mal, maximal bei den Dortmund-Amateuren zu klein.
Ja, das ist richtig.
Er hat vermutlich andere Angebote.
Ja, oder er hat natürlich wirklich die Vision, so eine Bernd Korzenitz Torwartschule analog zu Gary Ehrmann Torwartschule aufzubauen, wo später dann die jungen Talente rauswachsen und überall in der Bundesliga verteilt Top-Leistung bringen und im Team 2028 dann spielen.
Das kann auch sein, ja.
Wäre nicht dumm. Nee. Ich traue es ihm zu, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann wissen wir jetzt, was Bernd Korzenitz macht. Torwarttrainer verführt mich immer noch, aber.
Das hat mich auch komplett rausgebracht.
Weiß ich nicht, wie man, also, naja. Gut. Dann kommen wir zur steilen These. Auch die hast du heute dabei. Worum geht's?
Genau. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema der steilen These anfangen, hast du schon mitbekommen, was die spanische Fußballliga jetzt für ein Abkommen gemacht hat mit Saudi-Arabien?
Ich weiß, dass Barcelona ein Abkommen mit Katar hat, aber mit der spanischen Liga und Saudi-Arabien wäre mir jetzt tatsächlich neu.
Ja, dann fange ich damit mal an, weil das leitet so ein bisschen im weitesten Sinne dann die steile These ein. Ich wollte das nur mal loswerden, weil ich das schon von der Entwicklung her für den Fußball wird es halt immer absurder. Und das passt dann zu später. Also der Fußballverband von Saudi-Arabien hat mit der spanischen Liga ein Abkommen geschlossen, das jetzt im Winter angelaufen ist. Und im Winter sind 9 Spieler aus Saudi-Arabien in die erste und zweite spanische Liga gewechselt. So noch nicht verwunderlich. Aber das Verwunderliche daran ist, dass die Vereine, die Spieler aufgenommen haben, kein Geld bezahlen mussten, sondern Geld bekommen haben dafür.
Also, okay. Also im Prinzip wie diese chinesischen Freundschaftsspiele, nur mit Spielern und in Mannschaften direkt.
Ja, also so ist es quasi so ein bisschen wie in der Formel 1, wo dann auch irgendwelche Fahrer, die eigentlich viel zu schlecht für die Formel 1 sind, trotzdem ein Cockpit in der Formel 1 bekommen, weil die irgendwie noch 30 Millionen Sponsorengeld mitbringen.
Ja.
Oder so. Und so läuft das in diesem Abkommen auch.
Weißt du, was die bezahlen? Oder beziehungsweise was die Vereine kriegen?
Ja, zwischen 1 und 5 Millionen.
Was?
Ja.
Also die bekommen zwischen 1 und 5 Millionen dafür, dass ein Spieler bei denen halt mitkickt.
Genau.
Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, so von wegen, der muss so und so lang spielen oder reicht es auch, darf auf der Bank versauern?
Also offiziell gibt es kein Abkommen, dass die Spielzeit garantiert bekommen. Aber inoffiziell denke ich mir mal schon, dass die zumindest eingesetzt werden müssen.
Davon ist natürlich abhängig, ob die Clubpräsidenten, die jeweiligen spanischen Clubpräsidenten, ob die dann beim nächsten Flug nach Dubai ein Upgrade kriegen oder nicht.
Genau. Also Villarreal zum Beispiel als bekanntester der Vereine, die Spieler genommen haben, die haben 2 Spieler genommen und sollen eben 5 Millionen bekommen haben.
Zusammen oder?
Ja, für beide zusammen. Also 2,5 pro Spieler, wenn man es jetzt mal aufteilen will. Und zum Beispiel Sporting Gijón, die spielen in der zweiten Liga, die haben 1 Spieler bekommen und sollen zwischen 1 und 1,5 Millionen bekommen haben. Und ich meine, also so theoretisch wäre das ja für manche deutschen Zweitligisten zum Beispiel auch interessant. Die füllen einen Kaderplatz auf und kriegen dafür 1 Million halt. Ne, ist ja, ne? Ja. Und Saudi-Arabien verspricht sich davon eben, dass die Spieler Spielpraxis sammeln in guten Ligen. Also zumindest halt auch mal im Training höheres Niveau haben. Und die spanische Liga verspricht sich davon einmal eine höhere Markenpräsenz, eben im arabischen Raum, und den teuren Verkauf von Übertragungsrechten in der Region.
Okay.
Und das hat jetzt so Blüten getragen, zum Beispiel, dass Sporting Gijón einen Spieler vorgestellt hat, der eigentlich Abdullah Alhamdan heißt, der aber von Sporting Gijón als Abdullah Al-Shabab vorgestellt wurde. Aber Al-Shabab ist einfach der Ex-Club von dem. Und die haben sich offensichtlich so intensiv mit diesem Spieler beschäftigt, dass die da einfach den Namen vom Club als Nachname übernommen haben.
Ja,
oder,
also quasi oder, Bernd Mönchengladbach.
Genau, so ungefähr. Oder alle Vereinspräsidenten von den Vereinen, die Spieler übernommen haben, sind nach Riad geflogen für ein Gruppenfoto mit den Spielern zusammen. Bis auf der beziehungsweise die Präsidentin von Leganes, weil das ist eine Frau und die durfte da nicht mit aufs Gruppenfoto, deswegen ist der Vizepräsident hingeflogen.
Zu Recht.
Ja.
Wenn jetzt Frauen schon bei solchen krummen Deals aufs Foto dürfen, dann ist es nicht mehr mein Fußball.
Richtig. Und das hat jetzt so weit Blüten getragen, dass der spanische Fußballverband die spanische Fußballliga und den saudi-arabischen Verband bei der FIFA anzeigen möchte, weil der spanische Fußballverband bei dem Abkommen komplett übergangen wurde und halt auch finanziell nicht partizipiert. Und die wollen jetzt quasi ihre eigene Fußballliga in die Pfanne hauen.
Nun gut. Ja, so viel zur Vorrede.
Genau. Und ich kam da drauf, weil der UEFA-Präsident angekündigt hat, dass das Financial Fair Play überarbeitet werden soll.
Und also es fairer, soll, noch fairer, ein faires Financial Fair Play.
Es soll noch fairer werden, genau. Und das ist wohl offensichtlich schon so weit, dass das im Mai diesen Jahres verabschiedet werden soll. Und wenn alles gut geht, schon mit Beginn der nächsten Transferperiode eben im Sommer gelten soll. Und da dachte ich mir, gut, so ein Fall zum Beispiel, wo Länder einfach ihre Spieler quasi nach Europa schicken und fein Geld dafür geben, den sollte man da auf jeden Fall aufnehmen. Weil, also das ist so einfach, da habe ich mich persönlich drüber aufgeregt. Und ich würde dir jetzt einfach mal so die aktuellen Regelungen des Financial Fair Play vorstellen. Dann,
sehr gerne. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der da nicht durchblickt.
Genau. Dann, was überarbeitet werden soll. Und dann können wir meine steile These mal diskutieren, nämlich, dass das Financial Fair Play 2.0 bei konsequenter Anwendung die Rettung des Fußballs ist. Also ich dachte, kleiner machen wir es.
Ja, das ist natürlich kleiner sehr machen steil. Wir's nicht mehr, also. Hey, endlich mal eine steile These, die ihren Namen so richtig verdient.
Ja, ich dachte, irgendwann müssen wir ja auch mal ganz oben ins Regal greifen, ne?
Ja, ich bin gespannt, schieß los. Also wie funktioniert das genau?
Genau, also aktuell ist das Financial Fair Play die Nachfolgeregelung des sogenannten Club-Lizenzierungsverfahrens. Das ist es gab ja schon immer irgendwas, dass Vereine für internationale Wettbewerbe, wie zum Beispiel die Champions League, halt zugelassen werden. Unter anderem muss die Stadioninfrastruktur gewissen Kriterien entsprechen, ähnlich wie wir es auch mal beim DFB-Pokal schon mal hatten. Man braucht genug Sendeplätze und all so ein Kram. Also das war sozusagen die Vorgängerversion vom Financial Fair Play. Und aktuell ist es so, dass die sogenannten relevanten Einnahmen, was relevante Einnahmen sind, ist aber nicht näher ausgeführt, die müssen von den relevanten Ausgaben, ist auch nicht näher ausgeführt, was relevante Ausgaben sind, im Verlauf von 3 Jahren jeweils ausgeglichen sein. Sprich, jetzt mal ganz platt gesagt, man darf innerhalb von 3 Jahren nicht mehr ausgeben, als man einnimmt.
Jawohl, soweit bin ich noch dabei, ja.
Soweit so logisch. Aber jetzt kommt schon die erste Einschränkung. Sollten die Ausgaben die Einnahmen überschreiten, kann die Differenz bis maximal 45 Millionen durch einen Investor ausgeglichen werden. Das hat die UEFA damals reingenommen, weil die sonst vermutlich keine Mehrheit bekommen hätte bei den Clubs, die ja immer auch mal mit gedroht haben, irgendwie was Eigenes zu machen. Stichwort Super League oder so.
Das heißt, und es war das, ganz kurz dazwischen, das heißt, vereinfacht formuliert, dass jeder Club mit dem Investor einen Transfer von 45 Millionen als Puffer hat.
Genau, sozusagen. Und da sollte es dieses Jahr sowieso Neuverhandlungen geben mit dem Ziel, die Differenz auf null zu senken. Jetzt, wie realistisch oder unrealistisch das ist, dass das Ziel erreicht wird, wäre dann halt die Frage gewesen, wie die Verhandlungen jetzt
also genau aufwerten. Also, dass man wirklich nur ausgeben darf, was man eingenommen hat.
Genau. Ja, also das waren schon im Prinzip die zwei wesentlichen Sachen, die vom Club-Lizenzierungsverfahren in der Weiterentwicklung gekommen sind, damit das dann Financial Fair Play heißt. Und es gab ja jetzt auch schon Sanktionen gegen Vereine beim Financial Fair Play, aber das gilt als gescheitert, weil von einem internationalen Wettbewerb ausgeschlossen zu werden, das ist sozusagen die höchste Stufe der Sanktionen, das gab es erst einmal und das war Malaga.
Also die wirklich Vereine, explizit wegen Missachtung des Financial Fair Play ausgeschlossen wurden.
Genau. Die ganzen großen Vereine, die dagegen verstoßen haben, wie zum Beispiel Man City oder Paris, die haben, und jetzt wird's auch so ein bisschen komisch, die verstoßen im Prinzip gegen eine Regel, wo sie mehr Ausgaben als Einnahmen haben und werden damit bestraft, dass sie eine Geldstrafe zahlen müssen.
Also noch mehr ausgeben.
Mhm. Dazu kamen noch so kleinere Strafen für die, zum Beispiel, dass die in der Champions League weniger Spieler melden dürfen. Ja, man muss ja, wenn man international spielt, muss man ja einen Kader melden, der kleiner ist als den Kader, den man gegebenenfalls hat. Und die durften dann zum Beispiel anstatt 8 Bankplätzen nur 6 Bankplätze besetzen oder so. Also im Prinzip jetzt auch keine wesentliche Einschränkung für so Vereine.
Was dir natürlich scheißegal ist, wenn du dafür einen Hammer-Transfer machen kannst davor.
Genau, weil du kannst ja sowieso nur 3-mal wechseln und dann lasse ich halt einen Mittelfeldspieler oder einen Abwehrspieler zu Hause, habe aber ja trotzdem noch genug Bankpersonal und habe dafür aber unter Umständen einen richtigen Star halt gekauft.
Und Zwischenfrage, wer entscheidet, welche Sanktionsstufe angewendet wird? Gibt es da einen Katalog oder ist das eher so nach Gusto
aus? Ja, das entscheidet die UEFA. Und wie das entschieden wird, ist relativ undurchsichtig.
Also Gianni Infantino würfelt und dann wird halt mal geguckt, was bei rumkommt.
Genau. Nee, der genau ist ja FIFA. So ungefähr. Ja, Kevkin heißt der jetzt, der UEFA-Präsident.
Richtig, der Russe ist es. Nee, Seferin.
Seferin, genau, ja. Und Slowake ist der, glaube ich.
Richtig.
Oder Slowen.
Alles Russen.
Ja, und also wie gesagt, Financial Fair Play in seiner jetzigen Form gilt als gescheitert, unter anderem aufgrund der Transferperiode von Paris im Sommer, nämlich dass die einmal Neymar für 220 Millionen kaufen können und dann noch diesen Trick anwenden, dass die Mbappé erstmal leihen mit einer Kaufoption, die erst im nächsten Jahr fällig wird, damit die quasi bilanztechnisch nicht beide in einer Transferperiode auflaufen.
Da hat mich tatsächlich gewundert, warum da noch keiner davor drauf gekommen ist.
Mhm. Ich kann dir auch sagen, wie sich das berechnet. Wenn jetzt Paris zum Beispiel Neymar nach 2 Jahren, also die Ablösesumme, die die gezahlt haben, die 220 Millionen, die verteilt sich laut der Rechnung von Financial Fair Play auf die Vertragslaufzeit. Sprich, Neymar hat jetzt einen 5-Jahres-Vertrag, also gehen in die Financial Fair Play Rechnung nicht die vollen 220 Millionen ein, sondern 45 Millionen pro Jahr.
Ach je.
Und würde jetzt Paris Neymar zum Beispiel nach 2 Jahren verkaufen, stünden auf der Ausgabenseite logischerweise nur 90 Millionen. Wenn die den aber für 300 Millionen zum Beispiel verkaufen würden, würden auf der Einnahmeseite 210 Millionen stehen. Unabhängig davon, ob das Geld schon komplett geflossen ist an Barcelona oder nicht.
Wieso würden dann 200, wo kommen die 210 jetzt her?
Wenn die Neymar nach 2 Jahren zum Beispiel für 300 Millionen verkaufen würden, dann hast
Ach so,
du ja 90
okay, dann werden
Millionen
die beiden,
auf der...
Dann werden diese beiden Dinger genau. miteinander verrechnet. Okay, weil dann genau. sind es 45 Millionen, würden sie bezahlen und 300 kriegen sie, also bleiben 210 auf der Habenseite.
Genau. Unabhängig davon, ob das Geld vorher an Barcelona jetzt in dem Fall, die 200 schon komplett geflossen sind oder nicht.
Ja.
Sprich, dadurch, dass sie das quasi abschreiben können, den Transfer auf die Vertragslaufzeit, können die sogar in der Rechnung vom Financial Fair Play Gewinn machen mit dem Transfer und können dann noch größere Transfers machen, weil ja die Verhandlungsmasse nach dem jetzigen Modell ja dann noch größer wäre.
Wobei ich sagen muss, auf den ersten Blick, wenn man jetzt, also wir reden jetzt natürlich bei den Extrembeispielen und bei den dann auch extrem Negativbeispielen ja immer von den ganz großen Clubs, also City, PSG. Aber wenn man jetzt mal von einem Mittelklasse-Club in einer guten Liga ausgeht, nehmen wir mal an Freiburg. Okay, das ist vielleicht nicht Mittelklasse und auch Mittelklasse, egal, Freiburg. Und dann, für Freiburg ist es ja eigentlich eine gute Sache, weil die werden dafür belohnt, dass sie Spieler groß machen. Sprich, sie kaufen Spieler ein für Summe X, also für 3 Millionen, und verkaufen ihn später für 7 Millionen, weil sie ihn zu einem guten Spieler gemacht haben. Dann werden die ja damit belohnt. Grundgedanke, ich weiß nicht, ob der jetzt dahinter gesteckt hat bei der Überlegung bei der UEFA, aber der Grundgedanke davon ist ja gar nicht so schlecht.
Ja, wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt nicht mehrere Dinge miteinander vermischen, weil beim Financial Fair Play geht es ja nur um die Zulassung für die internationalen Geschäfte. Freiburg gut. zum Beispiel ist sowieso schon dran gebunden, dass sie die Bundesliga-Lizenz bekommen. Oder von mir aus auch okay. die Lizenz für die zweite Liga. Und dementsprechend
nehmen,
sind die da ja.
Ist ja egal, dann nimm Sevilla. Gut, die englischen Clubs sind immer schlechte Beispiele. Nimm Lyon, nimm Marseille, nimm Valencia, solche.
Ja, für die macht es durchaus Sinn, wie die Regelung jetzt läuft. Aber dadurch, dass eben die großen Clubs so agieren, wie sie agieren, wird ja das ganze System mehr oder weniger außer Kraft gesetzt von denen. Und dann schauen ja die kleineren Teams eher noch schneller in die Röhre. Also chancengleichheitstechnisch gesehen mal.
Das ist schon klar. Nee, ich meinte nur grundsätzlich, dass der Gedanke daran ja nicht verkehrt ist, zu belohnen, wenn man mit Spielern gut arbeitet, was es ja dann unterm Strich wäre. Aber das ist ja eh nur ein Teilaspekt von dem Ganzen.
Genau. Dann kommen wir jetzt mal zur Weiterentwicklung, zu dem, was im Mai diesen Jahres abgestimmt werden soll an neuen Vorschlägen. Weil ich finde, die Fehler, die man jetzt in dieser ersten Version gemacht hat, werden da nämlich zum Teil mit ganz guten Ideen ausgeglichen, weil man jetzt ein paar mehr Aspekte mit reinnimmt. Das fängt dabei an, dass es zum Beispiel eine sogenannte Luxussteuer geben soll, die ähnlich aufgebaut ist wie in der NBA. Mhm. Da ist es ja so, wenn du dein Gehaltsbudget, was vorgegeben ist, den Salary Cap überschreitest, dann musst du ja eine Luxussteuer bezahlen. Genau. Das soll ja im Endeffekt dazu führen, dass nicht ein Team jetzt alle Weltklasse-Spieler holt im Basketball und dann so auf Jahre eine Dynastie aufbaut, sondern dass so halbwegs ausgeglichene Verhältnisse in der Liga herrschen.
Ja, wobei, da muss ich kurz einhaken, das ist nicht ganz richtig. Also, das ist richtig, aber deine Schlussfolgerung ist ein bisschen falsch, weil der Salary Cap verhindert das ja schon. Der Salary Cap ist ja grundsätzlich kein harter Cap. Ich glaube, in der NFL ist es ein harter Cap. Das heißt, da gibt es keine Ausnahmeregelung. Du darfst einfach nur mit den Gehältern musst du unter einer gewissen Grenze bleiben. In der NBA ist es aber so, dass durch gewisse Ausnahmen und Vertragskonstellationen kann es sein, dass du über diesen Salary Cap kommen kannst. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir einfach 5 super Spieler holen kannst und sagst, ja, mir ist es egal, ich zahle so viel Luxussteuer, wie ich will, das macht mir gar nichts, und mit denen dann spielen kannst und denen zahlen kannst, was du willst. Das geht nicht. Es müssen genau, schon bestimmte Konstellationen so, ja. erfüllt sein. Aber ja.
Ja, also wie gesagt, meine Basketballkenntnisse in dem Bereich sind auch relativ rudimentär nur vorhanden.
Du, ich helfe dir da gerne aus.
Und die Einkünfte aus der Steuer, die sollen dann verteilt werden. Da ist aber noch nicht genau offen, in welchem Rahmen und nach welchem, ja, sozusagen Modus das verteilt wird. Also es ist
wahrscheinlich anteilig nach Fernseh auftauchen oder sowas, damit es auch ja wieder die Reichen kriegen.
Ja, also unter anderem ist im Gespräch, dass zum Beispiel Vereine mit relativ guter Nachwuchsarbeit, die ausgezeichnet worden ist, einen Teil davon abkriegen. Aber ich nehme mal auch an, dass es sich so durchsetzt, dass irgendwelche Markenpräsenz oder so dann da besonders belohnt wird.
Oder UEFA-Koeffizient oder keine Ahnung.
Ja, irgend sowas. Das war auch nun mal der Einstieg mit der Luxussteuer. Was ich viel wichtiger finde, kommt jetzt. Das ist nämlich eine Begrenzung der Beraterprovision. Weil die UEFA hat erkannt, dass die Deregulierung des Beratermarktes eigentlich das Hauptproblem ist. An den ausufernden Ablösesummen. Weil ist es, so? Es gibt ja, also die machen ja eine Situation auf. Es ist wohl so, dass Berater den Vereinen die Höhe der Provision mehr oder weniger ja diktieren können. Die sagen dann halt, gut, wenn ihr jetzt, was weiß ich, Neymar kaufen wollt, dann müsst ihr mir eine Provision von 20 Millionen bezahlen, sonst gehe ich einfach zum nächsten Club, die Interesse haben, und die zahlen mir das. Da gibt es quasi keine gesetzliche Regelung, die den Beratern irgendwie eine Grenze setzt. Und das soll jetzt eben erfolgen. Es soll jetzt eben eine Begrenzung eingeführt werden, da ist auch noch nicht offen, wie hoch, aber wie viel ein Verein einem Berater zahlen darf als Provision. Und das halte ich zum Beispiel für eine relativ sinnvolle Geschichte, auch wenn man darüber redet, dass zum Beispiel ja viele Profis sich mittlerweile rausstreiken aus ihren Verträgen oder sowas, teilweise ja auch angetrieben von ihren Beratern, wenn man da einfach eine Grenze setzt. Theoretisch wäre es noch möglich, dass die Spieler dann Teil der Provision über das, was die Vereine zahlen dürfen, selber bezahlen. Aber gut, das ist dann halt das Problem der Spieler, da kommt man ja nicht ran. Ist jetzt die Frage, wie du das beurteilst, ob du das für eine sinnvolle Regelung grundsätzlich hältst oder ob du denkst, dass das eigentlich nicht so das Hauptproblem ist mit den Beraterprovisionen. Mich mal interessieren, weil ich das eigentlich eine relativ gute und wichtige Regel finde.
Ja, also auf der einen Seite ja, klar ist es ein Problem. Ich bin mir nur unsicher, ob das jetzt unbedingt direkt mit dem Financial Fairplay dann zu tun hat, weil am Ende ist es doch also grundsätzlich egal, wenn der Verein zu viel ausgibt, ist es doch mal egal, wofür er das ausgibt. Ob er jetzt 20 Millionen für den Spieler und 2 Millionen für den Berater oder ob er 22 Millionen für den Spieler und nichts für den Berater, das ist für mich dann eine Milchmädchenrechnung. Also da wird man relativ zügig, glaube ich, Wege finden, das zu umgehen. Weil, also nur weil es einen Berater gibt, gibt es ja nicht diese Ablösesummen, sondern die Ablösesummen gibt es, weil der Markt es hergibt.
Ja, das stimmt schon. Aber so wie ich das verstanden habe, soll eine prozentuale Größe, dann sagen wir mal 5% vom Transfervolumen oder so, sollen dann festgeschrieben werden als Beraterhonorar. Und
maximal oder immer?
Ja, pro Transfer dann.
Ja, aber ich meine, also dürfen die das trotzdem noch verhandeln oder ist es dann immer bei 5% zum Beispiel?
Nein, so wie ich das verstanden habe, soll es dann immer bei den 5% zum Beispiel bleiben. Okay.
Und sonst haben wir so Maklerverhältnisse.
Genau. Und ob man dann, sagen wir mal, jetzt Neymar hätte ohne Beraterhonorare, was weiß ich, 200 Millionen gekostet, ne? Oder 150 Millionen oder so. Und wenn man davon 5% nimmt und noch oben drauf nimmt, haut, ist natürlich weniger, als wenn man sagt, gut, der kostet jetzt 150 und ihr müsst aber 50 Millionen Beraterhonorar an mich zahlen. Das macht ja dann schon einen Unterschied für die Clubs.
Für die Clubs schon, ja.
Ja. Und da
das stimmt natürlich, weil die Vereine, die das Geld kriegen, die kriegen natürlich dann nicht bekommen jetzt nicht die volle Summe, also diese 250, sondern kriegen dann halt die Ablösesumme und das Berater Honorar, wobei, nee, das Berater-Honorar kommt doch noch mit drauf, oder? Jetzt kann doch nicht sein, dass das Neymar für 220 Millionen wechselt, also das heißt für 220 Millionen, dass aber Barcelona davon nur, weiß ich, 170 sieht.
Das ist halt immer die Frage, ob, sagen wir mal, die Ablösesummen, die dann immer kolportiert werden, ob das rein das Geld ist, was von Verein zu Verein fließt, oder ob da schon diese ganzen Gebühren und für Berater und alles Mögliche, was da noch drumherum mit reinspielt, schon mit eingerechnet ist. Aber das macht ja für die Begrenzung von den Beraterhonoraren jetzt erstmal, ist es ja egal. Sagen wir mal, Barca kriegt 220 Millionen, aber Paris muss noch dann irgendwie 40 Millionen Beraterhonorar überweisen. Die sieht ja Barca nicht. Aber das ist ja trotzdem Ausgabeposten für Paris.
Das schon, klar. Das auf jeden Fall.
Und wenn das dann, sagen wir mal, reguliert wird auf eine Zahl X, sagen wir 5%, dann wird das zumindest ja bei so richtig großen Transfers für die Clubs ja schon billiger.
Und richtig.
Natürlich für die Berater. Also das Einzige, wo es so ein bisschen hakt, ist, haben die Berater dann nicht noch eher ein Interesse dran, dass ein Spieler jetzt übertrieben gesagt jedes Jahr wechselt, weil die eben nicht einmal richtig groß absahen können, sondern halt eben immer nur in Anführungsstrichen diese 5% oder so halt kriegen, ne? Steigt dann nicht das Interesse, wenn die Berater richtig Geld machen wollen, dann jedes Jahr ihre Top-Spieler halt zu verschieben? Das ist so ein bisschen, was mir als Frage aufgekommen ist.
Ja, und eine andere Geschichte ist ja auch, wenn, also im Prinzip machst du es ja auf beiden, also du nimmst ja an der einen Seite vom Tisch tu was weg und auf der anderen Seite fällt da was runter. Also du, wenn du die Beraterhonorare eindämmst, weil du sagst, die abgebenden Vereine zahlen dann weniger, dann nehmen sie aber auch weniger, obwohl nee, die nehmen nicht weniger ein, das ist ein Denkfehler. Die nehmen deswegen nicht weniger ein.
Also der abgebende Verein verliert gar nichts, und der Verein, zu dem der Spieler geht, spart zumindest theoretisch Geld beim Transfer.
Ja, richtig. Das stimmt. Wobei ja dann aber alle sparen, sobald sie Spieler abgeben. Und ist es dann nicht so, dass du dann halt wieder so, also dass du das Preisniveau einfach halt nur drückst und nicht, dass du, ja, ich weiß auch nicht. Ja, es könnte schon sein, dass es was bringt. Aber deine Geschichte mit dem, dass die öfter wechseln, halte ich tatsächlich auch für realistisch. Bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber halte ich für sehr realistisch. Weil ich meine, man sieht ja jetzt schon, was offensichtlich die Berater für einen Einfluss haben, weil wenn die nicht diesen Einfluss hätten, dann würden die Spieler ja auch nicht sagen, dann würden die Spieler irgendwann sagen, du, lass mal gut sein, brauchst mir jetzt nicht hier anpreisen wie Sauerbier und hier so Wettbieten veranstalten und keine Ahnung, sondern denen wäre das ja wahrscheinlich herzlich egal, die suchen sich halt einen Verein aus und fertig.
Ja, aber genau, das ist zumindest ein Gedanke, der sich aufdrängt. Ja, machen wir mal weiter. Weil zwei Punkte kommen noch und zumindest der letzte davon, den finde ich richtig spannend, wenn man den konsequent umsetzt. Aber kommen wir erstmal dazu, dass die UEFA diese Leihgeschäftspraktik jetzt eindämmen will. Weil aktuell hat alleine Chelsea 17 Akteure in verschiedenen europäischen Ligen sozusagen geparkt, also verliehen.
Ich dachte sogar noch mehr, ja, aber es sind einige.
Es sind einige, ja. Juve ist ja auch immer so ein Kandidat, die gefühlt irgendwie einen 55-Mann-Kader haben und davon sind 20 irgendwie verliehen. Und jetzt wird mit dem Gedanken gespielt, die Anzahl eben einzuschränken, die ein Club verleihen darf. Wobei man da gleich sagen muss, die Grenze, die die UEFA angedacht hat, soll bei 25 Spielern liegen.
Maximal 25 verliehene Spieler.
Ja, pro Club, also meiner Ansicht nach, löst das so das Problem eigentlich überhaupt nicht, weil du kannst ja trotzdem noch dir alle möglichen Jungtalente holen und dann verleihst du halt in Anführungsstrichen nur 25. Und was
also
da
25 verliehene Spieler ist ein kompletter Kader, also.
Ja, und was da auch gar nicht mit eingepreist ist, ist diese Praxis eben, ich nenne es jetzt mal die Lex Mbappé, dass du halt eben, um das zu umgehen, einen Spieler erstmal leihst und den dann ja quasi im nächsten Jahr verpflichtest.
Ja, dagegen
also
haben sie
das wäre ja eher so eine Geschichte gewesen wie bei den Leihgeschäften, das viel größere Problem ist, meiner Ansicht nach. Weil das, die FIFA will eigentlich unterbinden, dass ein Verein sich irgendwie übertrieben alle Jungtalente holt, die aber bei ihnen noch nicht spielen würden und dann verleiht. Aber das unterbindet es ja eben mit diesen 25 halt nicht.
Nö.
Find ich zumindest. Also wenn die jetzt sich 10 oder 15 gesagt hätten, dann hätte das noch einen gewissen Sinn gehabt, meiner Ansicht nach.
Also ich finde, selbst 15 sind viel. Also
ja.
15 verliehene Spieler finde ich saumäßig viel.
Ja.
Dann sind 25 ja noch viel saumäßigerer, vieler.
Ja, sehe ich auch so. Und das Letzte, was geändert werden soll, ist, dass schärfere Transferregeln gelten sollen. Und das ist so zu verstehen, dass ein Verein nur noch 100 Millionen Euro mehr in Spieler investieren darf, als er durch Spielerverkäufe in der Saison oder in der Transferphase einnimmt. Und das finde ich eine richtig spannende Regelung.
Das also heißt, wenn jetzt zum Beispiel, da wird diese Drei-Jahres-Regelung wird zwar schon beibehalten, aber du darfst auch pro Saison nur maximal 100 Millionen miese machen.
Genau, also auch nur durch Spielertransfers ist das
gedacht.
Sprich, wenn jetzt, was ja jetzt auch immer mal wieder durch die Medien geistert, wenn Real nächste Saison Kane, Neymar und Hazard kaufen will für 600 Millionen oder so, müssten die für mindestens 500 Millionen Spieler verkaufen.
Was nahezu unmöglich ist, beziehungsweise auch nicht im Interesse von Real.
Naja, wenn man mal guckt, sag mal für Ronaldo kriegst du noch in dem Alter 100 Millionen oder 150, ne?
Müsstest ja, du locker, die anderen, weil da hast du ja die ganzen Trikotverkäufe
mit. Ja, dann müsstest du die anderen 350 Millionen aus deinem Restkader akquirieren, sprich, du müsstest gefühlt noch 9 Leute verkaufen oder so, um das dann realistisch zu machen. Und die Kaderplätze müsstest du ja auch wieder auffüllen durch Transfers. Also sprich,
du könntest natürlich so machen, dass du einfach die 25 Leihspieler kaufst oder verpflichtest und dann einfach alle 25 Leihspieler auf einen Schlag verkaufst und dann kannst du dir einen Kane und einen De Gea finanzieren.
Ja, also es wird auf jeden Fall schwerer für Vereine, wenn das konsequent umgesetzt wird und auch so durchkommt im Mai, so große Spielertransfers zu machen.
Das finde ich tatsächlich interessant. Was sich auch mir gleich die Frage aufdrängt, oder eigentlich hat sie sich schon von Anfang an aufgedrängt, aber ich wollte dich erstmal noch die Maßnahmen erklären lassen. Und zwar, wenn die jetzt schon beim letzten Mal die Sorge hatten, dass dieses Financial Fair Play durchgeht und deswegen auch so Zugeständnisse gemacht haben, wie soll das denn bitte dieses Mal durchgehen?
Tja, das ist die große Frage. Also über
wer entscheidet
die das entscheidet der FIFA-Kongress. Der UEFA-Kongress.
Das ist one Club, One Vote, oder wie läuft das?
Nee, das ist ein Mitgliedsverband, eine Stimme. Also sprich, du hast ja die 56, glaube ich,
okay.
Mitgliedsverbände.
Also Deutschland eine Stimme.
Genau, Deutschland eine Stimme, England eine Stimme und so weiter. Das Druckpotenzial von den Vereinen ist eben dadurch da, wenn jetzt innerhalb vom DFB zum Beispiel die Diskussion darüber ja losgeht, wie verhältst du dich jetzt als DFB-Mitglied an dem UEFA-Kongress und jetzt, sagen wir mal, alle großen deutschen Vereine sagen würden, nee, das ist, wir wollen das nicht. Entweder ihr stimmt damit Nein gegen oder wir lösen uns vom DFB und treten zum Beispiel nicht mehr im DFB-Pokal an und machen was ganz Eigenes. So bringen die Vereine da ihr Druckpotenzial halt rein.
Die scheiß Bayern natürlich.
Ja, wer sonst?
Wobei die kaufen müssen
alles kaputt. Die kaufen alles kaputt.
Arschlöcher. Ich hasse die. Aber nee, die müssten doch eigentlich dafür sein, oder ich weiß es nicht.
Also ich nehme an, dass der DFB und die deutschen Vereine dafür sind. Weil es ja schon, wenn das so durchgeht und konsequent angewandt wird, ja schon so ein bisschen diese, ja, ich nenne es mal Wettbewerbsverzerrung mit zum Beispiel den englischen Fernsehverträgen, wo massiv mehr Kohle rumkommt, ja dann schon bei Spielertransfers so ein bisschen ausgeglichen wird. Eben dadurch, dass du da halt Einnahmen, also Transfereinnahmen gegenrechnen. Also ich glaube eher, es wird Widerstand geben von den großen spanischen und den englischen Vereinen. Jetzt mal in der Hauptsache.
Naja, und im Grunde auch so diese Operettenligen mit Mannschaften, die sich gern mal so Allstars, internationale Allstars noch holen und die ein bisschen mit Geld zuscheißen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die russische Liga, sowas wie Anschi, Matscha, Dingsbums, Matschakala damals. Mit
Eto'o. Oder Zenit.
Oder Zenit. Und ich glaube, dass solche Ligen, und da gibt's ja schon ein paar, dass die halt da auch was dagegen haben. Weil für die ist es ja dann, also für die ist es ja im Prinzip dann unmöglich, solche Spieler zu holen in diese
Liga. Ja, aber die haben, ja, auf jeden Fall, zumindest wenn die noch ein bisschen was an Ablöse kosten. Weil wenn wir jetzt mal Russland nehmen und die holen sich, eigentlich ja nicht. Wenn die sich so einen Allstar holen, sagen wir mal wie Eto'o, was hat denn der damals an Ablöse vielleicht noch gekostet? 20 Millionen. Und 100 Millionen Miese dürfen die bei den Transferausgaben ja machen. Die dürfen ja 100 Millionen für Spieler mehr ausgeben, als sie einnehmen. Also
ja gut, aber die denken natürlich da auch langfristig. Das
würde noch durchgehen. Ja, aber da würde das auf jeden Fall noch durchgehen.
Da würde es durchgehen, ja, aber also was ich damit sagen will, wenn die sich, sagen wir mal, in 10 Jahren gibt es dann wieder so ein Eto'o, der halt dann da alt ist, keine Ahnung, in dem Fall vielleicht, weiß ich nicht, Luka Modric.
Harry Kane.
Ja, und der möchte dann da hinwechseln und dann kostet er halt natürlich nicht mehr 20, sondern kostet er von mir aus 100 Millionen. Dann wird's halt schwieriger, weil die Frage ist halt, wen kann denn Zenit groß verkaufen, um das aufzufangen?
Das ist richtig. Also die könnten dann zumindest maximal einen so einen Blockbuster-Transfer machen, weil zwei kriegen die schon nicht mehr finanziert dann, weil richtig. Die gar nicht so viel Transfereinnahmen haben.
Eben, das meine ich. Und deswegen glaube ich, dass die da grundsätzlich eher dagegen sind. Also
ja, das glaube ich auch, ja. Aber was hast du so für einen Gesamteindruck, um mal zur steilen These zu kommen? Findest du, wenn das alles konsequent angewandt wird, kannst den Fußball retten oder wenn wir nicht so hochgreifen wollen, auf jeden Fall mehr Wirkung erzielen, uns gerechter machen als das aktuelle System?
Naja, dass es gerechter gemacht werden kann, davon da sind wir, glaube ich, alle überzeugt, da sind wir uns auch einig. Es sind schon Dinge dabei, die ich gut finde, vor allem in diesem Netzwerk mit den 100 Millionen, das ist schon okay und ich glaube auch, dass diese 100 Millionen tatsächlich relativ niedrig angesetzt sind, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Ablösesummen in den nächsten Jahren tatsächlich weiter hochgehen, dann bin ich mal gespannt, wann diese 100 Millionen auf die Füße fallen, weil die dann tatsächlich gar nicht mehr so viel sind, behaupte ich jetzt mal. Aber es gibt auch Dinge, von denen ich jetzt nicht weiß, wie die sich dann entwickeln werden. Also gerade diese Beratergeschichten, das ist wirklich schwierig, das sich zu überlegen, ob diese gewünschte Wirkung da erzielt werden kann. Die größte Frage für mich ist tatsächlich, wie das durchgewunken werden soll. Weil es geht ja nicht mehr um den Sport. Es geht darum, welches Land, / welche Clubs, / welche Leute oder Player in diesen Clubs oder in diesen Ligen haben welche Interessen. Und ich glaube einfach, dass es zu viele Ligen gibt, die ein fundamental anderes Interesse haben als einen halbwegs fairen Sport. Ich frage mich zum Beispiel auch, ist es dann nicht eigentlich ein Nachteil für alle Clubs, die in ihrer Liga jeweils unangefochten vorne sind? Also diese Clubs wie Basel, wie Celtic, solche Clubs, die in den heimischen Ligen irgendwie so gar nicht gefordert sind, aber international halt auch irgendwie, also diese, da gibt's ja so ein paar Clubs, dieses klassische Phänomen, das wir auch immer haben bei der Schere zwischen armen und reichen europäischen Clubs. Aber die werden ja eigentlich noch schlechter gestellt, weil die müssen ja im Prinzip teurere Transfers tätigen und werden die auch tätigen außerhalb ihrer eigenen Liga, sprich, das wird auch teurer und können aber die Spieler wahrscheinlich gar nicht so verkaufen.
Das ist die Frage, welchem Ansatz man folgt. Also auf den ersten Blick macht es das für die natürlich schwerer. Aber auf der anderen Seite, wenn die Ligen dann, nehmen wir jetzt mal die schottische Liga zum Beispiel, beim Beispiel Celtic, wenn da die Liga dann aber dafür ein bisschen ausgeglichener wird, das ist ja auch immer so die Geschichte, ja, die reißen international nichts, weil die zu Hause nie gefordert werden.
Ist schon richtig, aber das ist doch, also, ja.
Werden die ja dann vermeintlich schon. Und wenn man jetzt sich Basel mal anguckt zum Beispiel, die fahren ja auch, also diese Schiene, die holen entweder verdiente Schweizer Spieler zurück, wie jetzt Alex Frey und Marco Streller und so, und bauen da drum neue junge Spieler ein, die dann relativ teuer verkaufen. Also jetzt letzte Beispiel zum Beispiel, den Akanji zu uns nach Dortmund für irgendwie 20 Millionen oder so. Also ich glaube, für die ist es gar nicht mal so das Problem, Transfereinnahmen zu erzielen, um dann trotzdem damit weiterarbeiten zu
können. Ja, weiß ich nicht. Also dadurch, dass, also du machst es für die Mannschaften ja international dann tatsächlich noch schwerer. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die auch international schwächer werden. Das heißt, sie sind in der Liga, werden sie schwächer dadurch, dass sie halt nicht mehr diesen Vorsprung haben. Und international werden sie schwächer, weil sie eben diese Transfers nicht mehr tätigen können. Von daher weiß ich nicht, ob solche Clubs dann für die es unbedingt so viel besser läuft. Aber ja, es wird immer Verlierer geben. Bei der Regelung wird es immer Verlierer geben. Ist auch gut so, weil wenn alle damit glücklich wären, würde irgendwas nicht stimmen.
Aber es ist wirklich die Frage, macht das so Clubs wie jetzt Basel oder so wirklich schlechter? Weil, gut, der Knackpunkt wird sein, da gebe ich dir recht, wann diese 100-Millionen-Schwelle wirklich mal anfängt zu tragen. Sprich, wann benachteiligt das wirklich die breite Masse? Weil ich meine, es ist ja jetzt nicht absehbar, dass zum Beispiel Basel irgendwie Spieler verpflichten könnte, dass die wirklich Probleme mit dieser 100-Millionen-Geschichte bekommen.
Nein, aber das wird passieren. Also wie gesagt, ich halte diese 100 Millionen, die sind jetzt viel, aber ich denke, dass wir relativ schnell daran kommen, dass es dann auch wehtut für Vereine, diese 100-Millionen-Grenze. Und ehrlich gesagt reicht's ja schon, wenn es für die großen Clubs wehtut, weil ich meine, die entscheiden es ja am Ende, ob das durchgeht oder nicht. Muss man auch klar sehen.
Ja, das ist so. Ich möchte mir jetzt nochmal selber widersprechen.
Klaus auch nicht alle. Interview mit sich selber.
Weil wir haben ja vorhin gemutmaßt, dass aufgrund der Begrenzung der Beraterprovision eventuell das Interesse von den Beratern besteht, einen Spieler, übertrieben gesagt, jedes Jahr zu transferieren. Ja. Aber ist das überhaupt noch möglich, wenn Vereine nur 100 Millionen quasi mehr ausgeben dürfen für Spielertransfers, als sie durch Spielertransfers einnehmen?
Weil Berater, da hast du recht, dann natürlich nicht.
Weil die hätten ja nur ein Interesse dran, sagen wir mal, ihre Top-Klienten jedes Jahr. Wenn die, sagen wir, 5% kriegen, muss ja die Ablösesumme möglichst hoch sein, damit die gut dran verdienen. Und das ist ja dann so ein bisschen eingedämmt dadurch. Das
ist richtig, ja. Also um mal so einen leichten Haken mal da dran zu machen. Also für mich steht, also die Ideen sind auf jeden Fall besser, und wenn das umgesetzt wird, ist es, denke ich, auch, wird's mehr die Wirkung entfaltet, die man sich jetzt vielleicht schon erhofft hat. Aber für mich steht und fällt es damit, ob das durchgeht oder nicht. Und das, oder klar, logisch, es steht und fällt damit, ob es durchgeht oder nicht, aber
dem ist nicht zu widersprechen, auf jeden Fall, ja.
Das ist für mich einfach das größte Fragezeichen dran. Und da sehe ich ein bisschen schwarz, zumindest grau.
Gut, im Mai wissen wir mehr.
Im Mai wissen wir mehr. Gut, angesichts der vorangeschrittenen Zeit, wir sind noch unter der Stunde, würde ich mal zum Schwerpunkt kommen, weil wir da eigentlich auch sehr, sehr schönen Diskussionsstoff haben. Und zwar wird sich das Schwerpunktthema, das ich mitgebracht habe, heute mit der Zukunft unseres geliebten Spiels beschäftigen. Und zwar habe ich mir überlegt, wie wird das Spiel in den nächsten Jahren sich verändern, in den nächsten Jahrzehnten vielleicht auch? Wie wird sich das auf und neben dem Platz verändern? Und ich habe mir mal 10 Thesen aufgestellt, die wir jetzt tatsächlich angesichts der Zeit vielleicht eher kürzer, vielleicht machen wir auch nicht alle 10, aber wir fangen jetzt einfach mal an mit Thesen, die ich aufgestellt habe, wie sich das Spiel in der Zukunft verändern wird. Und mich würde dann deine Meinung dazu interessieren, ob du das gut findest und ob du, also wo du Chancen und Risiken siehst. Ja, also was könnte daran funktionieren? Was siehst du eher kritisch? Ja, und anfangen würde ich mal mit der These, dass es in der Zukunft deutlich mehr Spezialisierung innerhalb der Teams geben wird. Also ich glaube, es wird zum Beispiel einen Offensiv- und einen Defensivcoach geben. Es wird spezielle Standardsituationstrainer geben. In Konsequenz bedeutet es aber auch, dass es zum Beispiel, also insofern, das ist ja noch nichts groß Neues, weil teilweise gibt es ja schon ein bisschen, aber ich glaube, das wird noch viel intensiver. Und konsequenterweise wird es dann aber auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel bei einem Freistoß in aussichtsreicher Position, dass man dann so einen Spezialisten draußen sitzen hat, der wirklich nur dafür eingewechselt wird, einen Freistoß schießt und wieder ausgewechselt werden darf. Also so eine Art fliegender Wechsel, der nicht vom Wechselkontingent abgeht. Im Prinzip analog zu einem Kicker in der NFL. Was meinst
du? Das würde zumindest Sead Salihovic sehr entgegenkommen.
Richtig. Wenn er bis dahin noch spielt, glaube ich zwar nicht, aber ja.
Ja gut, der muss ja nur noch schießen können dann, im Prinzip, ne? Ja. Oder Flanken schlagen. Das geht noch. Also ich glaube, dass sich das im Fußball nicht durchsetzen wird. Zumindest nicht das mit den Offensiv- und Defensiv-Coaches. Also die Anleihe kommt ja aus dem Football. Und wenn man da jetzt schaut, nehmen wir mal die Offensivvariante, da wird dann ein Spielzug in der Mannschaft angesagt und dementsprechend blockt dann die Offensive Line so, dass zum Beispiel der Laufspielzug an der rechten Seite lang geht oder so. Und ich glaube, dass Fußball eben so nicht funktioniert, weil da hast du in der Regel nicht einen, der den Ball hat und dann die Entscheidung trifft, ich holze den jetzt im Prinzip lang nach vorne oder ich spiele den jetzt.
Slobodny hat das gemacht.
Ja, aber eben unkoordiniert.
Da kam nicht dann die Ansage, den senden sich jetzt um.
Den senden sich jetzt um. Da hat aber nicht das ganze Team sich dann zum Beispiel nach rechts gestellt oder so. Und ich glaube nicht, dass sich im Fußball das durchsetzt, weil Fußball für mich noch im Vergleich zu Football eben viel mehr im Chaos, sage ich mal, abläuft. Also viel unkoordinierter. Es gibt zwar auch Spielzüge, ja, wollen jetzt über die Außen kommen, aber das ist immer, ich spiele jetzt den Ball an Mittelkreis und dann gucke ich und dann spiele ich ihn nach links oder nach rechts, so situativ eben.
Ja,
das und deswegen glaube ich, dass ich das im Fußball nicht umsetzen kann.
Ja, da gebe ich dir recht, aber du hast was zusammengemischt. Also genau diese Idee für die These hatte ich am Anfang auch, aber fahren sie dann selber Quatsch, aus den gleichen Gründen, genau, aber ich finde nicht, dass es diese krassen, minutiös geplanten Spielzüge, dass die im Fußball funktionieren, das glaube ich auch nicht. Aber es geht ja wirklich darum, nicht um, also bei Offensiv- und Defensiv-Coaches geht es jetzt nicht darum zu sagen, naja, die üben mit denen ein, du bist auf Feld 4 und spielst den Ball auf Feld 5, weil der hat den Laufweg erst nach vorne, nach hinten und dann einen seitlichen Haken nach links gemacht und der weiß genau, wo er hinspielen muss. So, das glaube ich nicht. Sondern es geht eher um den Spezialisierungsgedanken, der wirklich dann darin mündet, dass es für einzelne Aufgaben auf dem Feld Experten oder Spezialisten gibt, die nur dafür da sind. Und die müssen ja auch irgendwie gecoacht werden.
Ja, aber ich glaube, das würde die Entwicklung vom Fußball eher zurückdrehen als nach vorne. Weil, also wir erleben ja
darum
jetzt
seit, ja nicht.
Weiß ich nicht, seit 10 Jahren oder so, oder seit von mir aus auch 5 Jahren, eine Phase, wo ja gerade auch Mannschaften, die individuell schlechter besetzt sind, eben durch das Mannschaftstaktische viel rausholen.
Und ja, können sie aber immer noch.
Wenn man dann jetzt sagt, ich habe jetzt einen, was weiß ich, der spezialisiert sich darauf, hinten zu stehen, eine Art Libero, und dann Spielaufbau zu machen und den Ball so, ich glaube nicht, dass ich so beim Fußball die Spezialisierung auf 1-2 Sachen so durchsetzt bei den Spielern. Also für mich würde das die Entwicklung tatsächlich eher zurückdrehen.
Ja, vermutlich wird das auch nur funktionieren oder würde es nur funktionieren bei Standardsituationen. Also wirklich, wenn das Spiel unterbrochen ist, dass du dann jemanden bringst, der irgendwas macht, also so eine Art Special Team wie beim Football, dass du wirklich einen hast, der einen langen Einwurf kann als Flanke, der einen Freistoß schießen kann, der eine Freistoßflanke schlagen kann, der einen Eckball schlagen kann. Ein Torwart, der nur für einen Elfmeter eingewechselt wird, ein Elfmeterschütze, der nur zum Elfmetertreten eingewechselt wird. Sowas in der Richtung.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Vor allem, wenn man das weiterdenkt, dann sagt, gerade bei einer Ecke oder so, jetzt bringe ich alle von der Bank, die 1,90 plus sind. Die halt sonst keine 3 Meter gerade auslaufen können, aber groß sind. Und ganz gut köpfen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Da ist nur die Frage.
Dann würde es ja das verteidigende Team dann auch machen. Das wäre dann witzig, wenn der Ball danach nicht ins Aus geht, sondern dann das Spiel läuft dann weiter. Und dann gibt es einen Sturmlauf von Van Beutens und Westergaards und keine Ahnung wem, die dann im Sprintduell mit den anderen Van Beutens und Westergaards sind. Das könnte ein lustiger Angriff werden.
Genau, das habe ich mir gerade vorgestellt, wie man das, sagen wir mal, von der Regelung dann umsetzt, also ob man das Spiel dann quasi weiterlaufen lässt, bis der Ball im Aus ist und dann quasi die Wechsel wieder rückgängig machen kann ins normale Team, oder ob man halt sagt, gut, wenn die Ecke aufs Tor gebracht wurde oder nachdem die angreifende Mannschaft und die verteidigende Mannschaft irgendwie 3 Ballkontakte hatte, wird das Spiel unterbrochen und dann gleich gewechselt. Weil ich stelle mir das auch lustig vor, wenn du dann so ein Elefantenrennen im Konter hast.
Ja, eben, das meine ich. Das ist großartig. Also, wie gesagt, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert. Ich fände es nicht gut, muss ich auch gleich dazu sagen, ich fände es nicht gut, so eine Entwicklung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, also meine Thesen sind auch bewusst überspitzt formuliert, aber dass wir sowas in die Richtung sehen werden, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht nicht in 5, aber vielleicht in 10 oder 12 Jahren.
Ja, also bei den Standards gehe ich dir da mit und ich überlege gerade, wie mich das verrückt machen würde, wenn jetzt zum Beispiel wir einen Eckball verteidigen und dann ein Papadopoulos in den Konter geht.
So, mit einem Übersteiger.
Und dann sitzt du so, renn.
Und 20 Sekunden später immer noch rennen und dann kommt er gerade an der Mittellinie an.
Ja. Komplett ausgelaugt.
Ja, es ist Sauerstoffzelt. Okay. Machen wir weiter. Dann kommen wir gleich zu einer anderen These, die ich formuliert habe, die schließt so ein bisschen an das, was du gesagt hast mit den Spielzügen. Und zwar glaube ich, dass es in gar nicht allzu ferner Zukunft, dass die Spieler und die Trainer, beziehungsweise die Trainer und die Spieler miteinander per elektronischer Funkverbindung kommunizieren werden. Und dass davon dann auch Teile natürlich für den Zuschauer zugänglich gemacht werden. Sprich, du hörst dann, wenn Pep Guardiola seinem Spieler die Anweisung gibt, der muss ja dann gar nicht mehr schreien, aber der kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt an alle Verteidiger eine Nachricht abgeben und sagt dann, ey Jungs, wenn das und das passiert, tut dies und das. Oder dann sagt er seinem rechten Flügelspieler ins Ohr, du beim nächsten Mal geh doch rechts vorbei, der steht immer ganz schwach auf seinem linken Fuß, der hat immer Ungleichgewicht, geh rechts vorbei, dann kommst du immer vorbei und schlag die Flanke. Also solche taktischen, kleinen taktischen Kniffe und Anweisungen per Funk.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade auch so Sachen, es gibt ja auch Trainer, die verändern im Spiel relativ häufig, gerade zum Beispiel auch Guardiola, die taktische Grundaufstellung.
Ja.
Ne, wir spielen jetzt 4-2-3-1 und dann 10 Minuten später skippt er durch, das passt heute nicht gegen die, spielen wir, was weiß ich, 3-5-2 oder so.
Ja.
So Sachen, das kann ich mir vorstellen. Auch, dass es dem Zuschauer, sagen wir mal, dass du dann die Option wählen kannst, dass du das hören möchtest. So wie jetzt schon bei Sky, wo du sagen kannst, Stadionton oder Kommentar. Quasi, ne?
Naja, die Frage ist halt dann, wenn er seine taktischen Anweisungen durchgibt und das der Zuschauer hört, dann hört es natürlich der Gegner auch.
Das ist richtig, ja.
Also da weiß ich nicht, wie man das dann lösen würde, aber ja, vielleicht wäre sowas in der Art tatsächlich möglich. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Außerdem hätten sich dann zum Beispiel bei Einwechslungen, wenn ein Spieler eingewechselt wird und dann immer so einen unsäglichen Zettel mit aufs Feld nehmen muss und den dann irgendwie an 4 Leute verteilt, ja. Und die dann durchgeben, das hätte sich dann damit auch erledigt.
Ja, oder das
weiß
einer
ich nicht, ob das Spielfeld gut oder schlecht wäre.
Einer wird dann an den Spielfeldrand gerufen und muss halt, kriegt vom Trainer gesagt, wir spielen halt jetzt 4-3-3 und der muss erstmal über den ganzen Platz rennen und mit komischen Anzeichen denen das verständlich machen, weil sie es halt sonst anders nicht verstehen. Ja.
Ja, also das würde dann auch wegfallen.
Ich fände es aber noch besser, wenn die Spieler dann quasi auch antworten könnten, weil dann gibt es nämlich ein heilloses Chaos.
Ich denke, also das habe ich tatsächlich mit eingerechnet, also dass Spieler tatsächlich antworten können, das glaube ich schon. Weil wenn du so einen Mini-Knopf im Ohr hast, dann hast du auch ein Mini-Mikrofon am Kragen oder keine Ahnung.
Ja, aber wie lustig das wird, wenn du dann einen Spieler dabei hast, der sich für den besseren Trainer hält und dann so WhatsApp-Gruppenchat technisch dann so 9 Leute durcheinander reden, das stelle ich mir ziemlich lustig vor.
Und dann postet einer doch wieder, ja, was machen wir heute Abend eigentlich? Ja, toll, bei WhatsApp-Gruppen mit mehr als 5 Leuten eine Frage stellen und zu glauben, dass sich da irgendwas klärt, wenn alle beteiligt sind. Niemals.
Ja, genau, und so stelle ich mir das dann auch vor. Das wäre jetzt ziemlich geil eigentlich. Ja,
also hältst du es für realistisch?
Ja, also zumindest, dass der Trainer seine Spieler erreicht. Inwieweit das Sinn macht, dass die Spieler mitdiskutieren, weiß ich nicht. Also da müsste man gucken, wie man das ausgestaltet. Aber zumindest, dass der Trainer darüber Anweisungen gibt, das halte ich schon für
richtig. Okay. Nächste These. Wir werden in weniger als 10 Jahren in der Halbzeit von Fußballspielen Live-Bilder aus der Kabine haben.
Leider, ja.
Also da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher. Da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Zumal in anderen Sportarten ist es ja gang und gäbe. Also wenn man jetzt klar, die US-Sportarten sind natürlich da immer ein schlechtes Vorbild und einige Thesen sind auch von denen aus den Sportarten abgeleitet. Aber du hast ja selbst im Handball, bist du ja schon bei den Auszeiten dabei.
Ja, und da spielt auch dieses Argument, was wir eben ja noch hatten, bei der These davor, dass der Gegner mithören kann, nicht so eine große Rolle, weil theoretisch kannst du ja einen noch vor den Fernseher hocken und der hört das mit. Aber ich sag mal, in den effektiv dann, bis du in der Kabine bist und wenn du wieder raus musst, in den 10 Minuten oder in den 8 Minuten, wo du effektiv ein Gespräch in der Kabine hast, weiß ich nicht, ob man so schnell dann darauf reagieren kann.
Ja.
Also kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Aber da sind wir uns einig, das wird's in sehr naher Zukunft geben.
Ja, allein schon aus Vermarktungsgründen, ne? Dann kannst du in der Kabine auch noch Werbung aufhängen.
Richtig. Übrigens, kleine Anekdote zu eine Mischung aus den letzten beiden Thesen. In der vergangenen Nacht haben in der NBA die Golden State Warriors gespielt gegen Phoenix. Und die Golden State Warriors hatten so eine kleine Delle, irgendwie ein paar Spiele aus den letzten 7 oder 8 haben sie ein paar verloren. Und dann hat der Trainer, Steve Kerr, hat gedacht, also die haben jetzt auch, waren jetzt immer vorne dabei. Ich glaube, die letzten 3 Jahre waren sie immer in den Finals. Und der tut sich so ein bisschen schwer, die Mannschaft zu motivieren und hat dann einfach vor dem Spiel gesagt, ja, wisst ihr was, pass auf, in der Auszeit, wenn ich euch eigentlich coachen würde und auch was auf dem Brettchen zeige, das macht ihr jetzt einfach. Und hat dann in jeder Auszeit durfte reihum ein anderer Spieler so Spielzüge ansagen und so. Und das wurde natürlich auch alles übertragen und das war dann sehr amüsant.
Gut, ist natürlich geil, wenn du damit deinen eigenen Job dann komplett überflüssig machst, wenn es dann auf einmal wieder läuft, wenn die Spieler das alleine machen.
Also die haben glaube ich in 40 Punkten oder so gewonnen. Dazu muss man sagen, dass Phoenix auch extrem schlecht ist. Deswegen wurde das auch so von mancher Stelle ein bisschen als arrogant dargelegt. Aber es war tatsächlich so, dass er und sein Assistenztrainer dann nicht dabei waren. Also die sind einfach so 3-4 Meter weiter gesessen und haben so auf den Videowürfel geguckt. Also die haben sich überhaupt nicht beteiligt an diesen Auszeiten. aber es hat wohl funktioniert.
Ja, das finde ich ziemlich cool, ja.
So, und zum Thema Personalisierung hast du gerade schon angesprochen mit Werbung. Daran anschließend kommen wir mal direkt zur nächsten These. Und zwar behaupte ich, dass wir in der Zukunft personalisierte Trikotwerbung haben werden. Sprich, jeder Zuschauer zu Hause oder auch vielleicht im Stadion, wenn er eine dementsprechende Brille auf hat, die er natürlich braucht, um irgendwelche anderen coolen Sachen zu sehen, aber die dann auch den Nebeneffekt hat, dass auf den Trikots angepasst an dich Werbung ausgespielt wird.
Ja, weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Das schreckt mich so ab.
Ja, also es ist auch nicht so. Bei der Aufstellung der Thesen habe ich schon so einen gewissen Ekel verspürt, aber irgendwie so einen positiven Ekel. Also ich wollte immer noch tiefer wühlen, aber hatte immer tatsächlich selber den Verdacht, so vielleicht. Aber ich weiß, wie gesagt, deswegen brauche ich ja auch deine Meinung dazu, weil ich sonst das Gefühl habe, scheiße, das macht alles Sinn, das kommt alles.
Also fangen wir erstmal technisch an. Also technisch sollte das ja relativ einfach umsetzbar sein. Du musst dir dann für die Brille so einen blöden Account machen und deine Daten preisgeben und dann ist das ja relativ einfach. Ne? Was suchst du im Internet und dazu kriegst du dann Werbung.
Nein, du könntest es wahrscheinlich technisch sogar heute schon machen, aber in einer einfachen Form ist es ja nichts anderes wie eine 3D-Brille, die setzt du auf und siehst halt was. Und wenn jemand anders eine andere Brille hat, mit minimal unterschiedlichem Blautönen, der sieht vielleicht was ganz anderes, keine Ahnung. Sowas kann ich mir schon vorstellen.
Ja, genau, so wird dir dann anhand der Daten dann die Werbung eben angepasst. Also wenn du halt immer Bartpflegemittel suchst, kriegst du halt Werbung für Bartpflege.
Richtig.
Ich möchte das nicht, dass es so weit kommt, das sage ich dir ganz ehrlich. Die Sache ist, es wird halt ja dann interessant, wenn Vereine dadurch mehr Geld akquirieren können, als wenn die einen festen Trikotsponsor zum Beispiel haben.
Richtig. Die Frage ist ja, wie das bepreist wird und alles Mögliche, aber ich denke, unterm Strich wird es schon möglich sein, da mehr zu generieren. Also ich glaube auch nicht, es könnte sogar sein, dass jeder seine eigene Werbung bekommt. Wenn du einen Zentralvermarkter hast, der das halt irgendwie da alles Mögliche draufspielen darf auf das Trikot und du müsstest dich halt, wenn du diese Brille aufhast, anmelden mit deinem Amazon-Account zum Beispiel.
Genau, und dann, klar, also so stelle ich mir das vor. Es gibt halt eine Firma, die diese Brillen verkauft und die Daten eben sammelt darüber und du meldest dich dann, musst da halt irgendwie Sachen preisgeben, zum Beispiel Amazon, dein Amazon-Account oder so und dann spielen die hier das, was du am häufigsten suchst, die, was weiß ich, 5 häufigsten Treffer oder so und die 5 häufigsten Sachen, nach denen du suchst, spielen die da dann gegebenenfalls auch im Spiel mehrere Werbezüge, je nachdem, was du halt alles suchst, dann drauf. Also so würde das für mich nur Sinn machen.
Ja, okay.
Fände ich aber höchst gruselig.
Ja, fände ich auch höchst gruselig. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es zumindest in einer ähnlichen Form passiert.
Ja, weil wenn du das weiterspinnst, musst du ja mit der Brille dann auch, wenn du nicht im Stadion bist, sondern zum Beispiel zu Hause über den Fernseher guckst, musst du ja dabei dann auch die Brille tragen.
Naja, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Brille dann irgendwann Standard wäre, wobei die Brille, glaube ich, das ist irgendwie nur so eine Zwischenlösung, du wirst es irgendwie auf der Netzhaut dann ja mal haben, dann ist es ja kein Problem.
Ja, ist richtig, aber...
Dann bist du rund um die Uhr angemeldet in dem Sinn.
Ja, aber dann wird das ja auch über den Fußballbereich hinaus immer so laufen, dass du auch, wenn du, was weiß ich, ganz normal Fernsehen guckst oder wenn du mit dem Bus fährst und natürlich, dann an irgendwelchen Werbetafeln und so, dann wirst du ja permanent mit deiner persönlichen Werbung.
Es gibt an alle Hörer, die ein technisches oder digitales Interesse haben, es gibt jetzt schon so Modellversuche, ich glaube in Japan war das, gibt es auch auf YouTube das Video, ich müsste jetzt lügen, das kann man aber suchen, gibt es schon ein Video, wie ein Supermarkt dann aussehen würde. Also man hat, dieses Video beginnt, dass man im Bus sitzt oder steht und man dann eben sieht, ja, hier kann ich Nachrichten gucken, hier kann ich das machen, hier kann ich das Ticket kaufen, alles virtuell, sehe ich durch die Brille. Und dann steigt man aus und geht in den Supermarkt und dann werden auch die ganzen verschiedenen Angebote angezeigt. Dir wird auch angezeigt, hier liegen die Bohnen, da liegt der Reis. Und ist total verstörend, sieht aber total plausibel aus, wenn man das alles weiterdenkt. Also wen das interessiert, googeln Supermarket Augmented Reality. Irgendwie so müsste man es finden. Bestimmt ein mega buntes Vorschaubild.
Ja. Also ich habe jetzt Angst zu fragen, was du noch hast. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, ich mach mal weiter. Das ist jetzt eigentlich was Cooles. Und zwar daran anschließend mit Augmented oder Virtual Reality. Da wird es dann natürlich möglich sein, dass wir virtuell im Stadion sitzen, dass wir verschiedene Kameraperspektiven aus Ich-Sicht eines Spielers haben oder Schiedsrichter. Und in einer absoluten Endstufe in 100 Jahren werden wir natürlich im Champions League Finale theoretisch selbst mitkicken können, also das Nachspielen selbst mitkicken können.
Das ist wirklich eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich wirklich ganz cool.
Also das ist für mich noch so eins der wenigen Sachen gewesen, wo ich noch gesagt habe, damit könnte ich mich abfinden, das fände ich in Ordnung. Ich meine, das virtuell im Stadion sitzen ist natürlich wieder, da geht halt keiner mehr ins Stadion vielleicht, sondern alle sitzen zu Hause. Das wäre natürlich ein Effekt, der nicht eintreten darf. Was natürlich mega gut wäre, wäre diese First-Person-Sicht, ja, dass ich mit wie Lionel Messi mitlaufen kann und das Spiel aus seinen Augen sehe. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass man davon relativ schnell genug hat. Aber grundsätzlich mega spannend. Und das wird garantiert kommen, gibt's ja auch schon. An alle Zuhörer nochmal der Tipp, es gibt schon ein Video von so einem Benefitspiel der Major League Soccer oder All-Star Game, wo der Schiedsrichter eine Kamera angesteckt gekriegt hat und man kann, da gibt es dann so einen Zusammenschnitt von 4 Minuten oder so, unter anderem, Real Madrid gegen die MLS All-Stars und dann sieht man dann eben das Spiel oder Spielszenen aus der Sicht des Schiedsrichters. Total spannend. Es sieht wirklich so aus wie bei FIFA dieser Ego-Modus, dieser Karrieremodus. Total spannend. Und natürlich der absolute Gipfel ist natürlich, wenn du Spiele nachspielen kannst, wie auf FIFA, nur halt, dass du selber mitkickst virtuell, das ist natürlich mega.
Ja, vor allem, wenn du den Pokal dann überreicht kriegst, ne?
Ja, und also in deinem Zimmer hältst du dann so eine Banane hoch und in Wirklichkeit ist aber der Champions League Pokal. Also, nee, in Wirklichkeit, virtuell.
Ja, oder du dann Pep Guardiola das Weizenbier über den Kopf gießt.
Richtig, richtig. Ja. Also da würdest du auch sagen, dem kann man noch was Positives auf jeden Fall abgewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja im Prinzip technisch die gleiche Weiterentwicklung wie mit der personalisierten Werbung. Also von technischen, sagen wir mal, Voraussetzungen, die du brauchst. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das nicht technisch nicht mehr so weit weg ist.
Zumindest ja, dieses virtuelle Stadion, das ist auf keinen Fall mehr weit weg.
Nee.
So, dann kommen wir mal zu der Person, die ich gerade angesprochen habe, der berühmte schwarze Mann, der Schiedsrichter. Und so leid es mir tut, aber den Schiedsrichter wird es dann auch in der Zukunft nicht mehr geben, weil er einfach überflüssig wird. Warum? Weil der Schiedsrichter nicht mehr gebraucht wird, weil in allen Linien, also Linien, Pfosten, Mittellinie, Außenlinie und so weiter, wird es Sensoren geben. Sprich, das Spielfeld ist sozusagen eingegrenzt schon per Laser, so wie es jetzt auch mit der Torkamera schon gibt. Und Sensoren sind aber auch in der Spielerkleidung verbaut. Das heißt, man weiß dann zuverlässig oder leicht zuverlässig, ob ein Spieler gefoult hat oder nicht. Und dann brauche ich den Schiedsrichter nicht mehr. Wenn ich weiß, wann der Ball im Aus ist, wenn ich weiß, wann ein Tor fällt oder gefallen ist und wenn ich weiß, ob oder wer gefoult hat, dann brauche ich keinen Schiedsrichter mehr.
So weit würde ich noch nicht gehen, weil für mich technisch noch was geklärt werden müsste. Bezüglich dem Foulspiel. Man hat ja auch so Situationen, wo es schon eine Berührung gibt, irgendwie es aber kein Foul ist. Und es ist die Frage, inwieweit Sensoren das beurteilen können. Weil wenn die, sagen wir mal, nur ganz plump beurteilen können, es gab eine Berührung, sprich Foul, es ist aber kein Foul. Also die müssen ja diesen Unterschied noch machen können.
Ja,
also müssen sie können, um den Schiedsrichter zu ersetzen.
Du meinst, dass dann Spieler auch bewusst absichtlich Kontakt suchen, also jetzt mal übertrieben formuliert, der Stürmer haut einfach dem Abwehrspieler ins Bein und dann kriegt er einen Elfmeter dafür.
Ja, so weit würde ich nicht mal gehen. Aber es ist doch ganz oft zum Beispiel auch beim Torschuss, ne? Zwei laufen nebeneinander, du schießt und die berühren sich halt irgendwie. Es ist aber kein Foul. Da wäre halt meine Frage, ob ein Sensor das unterscheiden kann, also diese Berührung unterscheiden kann zum Beispiel von einem klaren Foul. Weil solange es das nicht kann, brauchst du ja trotzdem noch einen, der dann eben sagt, nee, das war halt eben eine ja regelkonforme Berührung, sage ich mal. Sprich, das Spiel muss weiterlaufen.
Gut, dann spinnst du das Ganze weiter und sagst, die Technik wird dann halt so gut sein, dass man es zumindest bis auf wenige Ausnahmen schon verlässlich oder genauso verlässlich oder unverlässlich wie ein Schiedsrichter beurteilen kann. Und die Schiedsrichter sind aber dann reine Videoschiedsrichter und gucken sich die strittigen Szenen eben an.
Genau, also so weit würde ich mitgehen, dass du einen da noch irgendwo in Köln-Deutz sitzen hast, der dann halt eben bei so strittigen Sachen eben sagt, ja oder nein. Also da, es gibt halt trotzdem noch einen, der irgendwie quasi die Entscheidungsgewalt hat, der aber eben nur eingreift, wenn es halt eine strittige Situation ist oder wenn er halt sieht, dass eben ja dieser Sensor objektiv halt falsch entschieden hat. Das klappt ja heute mit dem Videoschiedsrichter auch schon ganz hervorragend. Deswegen Traum. Kann man das ja ruhig gibt. Auch noch weiterspinnen.
Man weiß auch gar nicht mehr, ob es den überhaupt gibt. Ich habe ihn seit ja nicht mehr gesehen, oder? Der wurde ja seit der Winterpause war er nicht mehr im Einsatz. Es wird ja gemunkelt, Verschwörungstheorien zufolge, dass es ihn gar nicht mehr gibt, dass er einfach abgeschafft wurde.
Ja, mir hat jetzt auch einer erzählt, es gab ja jetzt auch diese nach der Winterpause zum Beispiel das Abseitstor vom HSV in Leipzig.
Ja.
Was ja dann auch, nachdem die Linie gezogen wurde, halt einfach auch ein klares Abseitstor war. Da muss man nicht drum herum reden. Und da hat er ja auch nicht eingegriffen. Und da wird jetzt auch gemunkelt, dass die Videoschiedsrichter nur eine Zeitlupe haben und zum Beispiel so eine Linie gar nicht einziehen können.
Alles möglich. Ich würde da konkret gar nichts mehr ausschließen.
Das ist auch so ein
Fall. Das ist auch so ein Fall wie beim Financial Fairplay. Da müsste man wirklich einmal ran. Und die Grundidee ist ja wirklich gut. Aber da muss man halt einmal ran und Änderungen machen, die auch wirklich mal was bringen, nach den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat.
Ja, vor allem müsste man denen halt, wenn das wirklich so ist, und ich schließe da auch gar nichts mehr aus, also für mich ist das auch eine absolut plausible Erklärung, müsste man denen ja zumindest alle Zeitlupen zur Verfügung stellen und alle technischen Möglichkeiten, die halt einfach der Zuschauer, der zu Hause sitzt und das Spiel im Fernsehen dann guckt, halt einfach auch zur Verfügung gestellt bekommen.
Und das müsste in der Zukunft auch so sein, wenn nämlich die Sensoren das nicht mehr beeinflussen, bewerten können, alles alleine.
Genau, ja. Also wenn das so ist, dass noch einer da sitzt, der im Zweifelsfall noch eingreifen kann, glaube ich schon, dass es so weit kommen kann, ja.
Okay, dann kommen wir zu einer These, die sich mit dem Saisonverlauf zum Beispiel befasst. Und zwar glaube ich, dass es irgendwann eine neue Punkteregelung geben wird, dass man zum Beispiel dann, so wie es jetzt im Eishockey in der DEL, glaube ich, sogar schon so ist, dass man dann, also für einen Sieg in der regulären Spielzeit bekommt man 3 Punkte, für einen Unentschieden bekommt man 1 Punkt und wenn es unentschieden steht, gibt es eine einmalige 15-minütige Verlängerung Und wer dort gewinnt, bekommt 2 Punkte.
Ja, so ist es im Eishockey, meine ich.
Genau, und das könnte ich mir im Fußball auch vorstellen. Da können wir eigentlich noch gleich eine These dazu mischen, weil die auch dazu passt. Das könnte ich mir deshalb vorstellen, dass es diese extra, also diese 15 Minuten extra gibt, weil eine weitere These von mir ist, dass das Spiel, das wird ja eh schon immer physischer und das, ich glaube, das ist noch nicht ganz auf dem Maximum. Und dass Spieler über 30 später mal so selten sind wie heute Spieler über 40 im Profifußball, im leistungsbetriebenen Profifußball. Und das würde ja dann wiederum zusammenpassen, weil die Spieler, also weil diese 90 Minuten dann von den meisten Spielern einfach locker, in Anführungszeichen, locker weggesteckt werden. Dann kann ich auch nochmal 15 Minuten draufpacken, wenn es unentschieden steht.
Also der These mit dem Spieleralter folge ich. Ich glaube auch, wenn das Spiel weiter in dem Maße athletischer wird, wie wir das jetzt in letzter Zeit hatten, glaube ich das auch, dass die Frage ist, inwieweit dann Profis ab 33, 34, 35 da immer noch mitgehen können. Ist die Frage, was halt da noch an Entwicklungen kommt, auch so von der Körpervorsorge und vom Athletikprozess und so. Aber so aus deutscher Sicht betrachtet, meinst du dir, also ich glaube nicht, dass die Deutschen ohne das Geliebte unentschieden leben können.
Mein Gott, die Deutschen haben auch ihre geliebte Diskussion über Tore verloren, weil es Goal Control gibt.
Also, das stimmt natürlich.
Und am Ende trifft die Entscheidung nicht die deutsche Bevölkerung oder die deutschen Fußballfans.
Ja, das stimmt. Nee, das kann schon sein, ja. Aber das fände ich auch tatsächlich nicht mal so eine schlimme Neuerung.
Aus Vermarktungssicht ist es auch super. 15 Minuten mehr Zeit. Du kannst zwischen der 90. und dem Anfang oder zwischen Abpfiff und Anfang Verlängerung kannst du nochmal schön Werbeblöckchen machen. Jemand präsentiert diese Verlängerung.
Vor allem kannst du auch, weil du es relativ neu einführst, musst du das ja nicht so handhaben wie in der Verlängerung im DFB-Pokal zum Beispiel, dass es ja im Prinzip nur einen Seitenwechsel gibt, wo jeder nochmal was trinkt, gleich weitergeht, sondern du kannst dir auch sagen, ja, wir machen da auch nochmal irgendwie eine 5-minütige oder 10-minütige Halbzeitpause, wo du halt nochmal Werbung machen kannst.
Richtig.
Aus Vermarktungssicht.
Und das Alter nochmal betreffend, also es gibt ja viele, viele auch Experten, die sagen, naja, wir haben eigentlich so momentan das Maximum an der Physis, die es gibt, also so mehr wird eigentlich nicht gehen. Auf der einen Seite sage ich ja, gehe ich mit, betrifft aber nur diese Athletikgeschichte im Sinne von Spritzigkeit, Schnelligkeit, diese Geschichten. Ich glaube, da sind wir wirklich langsam an einem Maximum. Aber ich glaube, gerade bei dem Thema Ausdauer sind wir noch nicht beim Maximum und vor allem in der Breite nicht beim Maximum. Und da glaube ich halt, mit den Möglichkeiten, die man heute hat, auch mit den alternativen Trainingsmethoden, ja, so dieses ganze Functional Training, Körpermitte stärken und alles Mögliche, das zielt ja alles drauf ab, einen stabilen Körper zu haben. Und wenn ich das habe und mich gleichzeitig noch auf die Ausdauer konzentrieren kann, dann glaube ich einfach, dass du deutlich länger als halt 70 Minuten Vollgas geben kannst, sondern kannst du halt 90 Minuten Vollgas geben und dann hast du halt noch deinen Rest Kraft für so 15-minütige Verlängerung zum Beispiel.
Ja, die Sache mit dem Alter, was weswegen ich mich so ein bisschen schwierig tue damit, ist, du weißt ja nicht, also so von der Spritzigkeit und so Athletik her glaube ich auch, dass es einfach viel besser nicht mehr geht als jetzt. Aber auch so Geschichten, was ja immer eine Rolle spielt, ist auch diese ganzen Verletzungsthematiken zum Beispiel.
Ja, klar.
Da weiß man ja aber zum Beispiel nicht, was da technisch noch kommt. Dass zum Beispiel jetzt Verletzung, ich sag jetzt mal ein Kreuzbandriss, in 3 Wochen zum Beispiel kuriert ist oder so, weil es irgendeine Operationsmethode neu gibt oder
ja,
irgendein Ersatz fürs Kreuzband oder so. Und das könnte ja die Karriere dann halt zum Beispiel eben wieder verlängern, weil ja, du nie wegen Verletzungen so groß ausgefallen bist.
Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man halt, dass der einzelne Spieler viel mehr leisten kann, punktuell, dann glaube ich trotzdem nicht, dass er das halt über eine längere Zeit kann. Also er kann, sage ich mal, in einem Spiel mehr leisten, aber das kann er nicht über 15 Jahre, sondern es kann halt dann nur über 10 maximal. Und es kommt ja hinzu, das ist jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren eh schon passiert, dass die Spieler, wenn sie in den Profibereich kommen, ja immer jünger sind. Und das wird sich auch nochmal verstärken. Das heißt, Vielleicht ist es dann in ein paar Jahren eben keine Seltenheit mehr, dass 16-Jährige in der Bundesliga kicken, die dann aber wiederum mit 30 halt ihre Karriere beenden.
Ja, also wie gesagt, da...
Also dass die Blütezeit sich einfach nach vorne verschiebt.
Ja, das kann schon sein, ja.
Es muss ja nicht zwingend heißen, dass die eine kürzere Karriere haben, sondern dass die Karriere einfach in einem niedrigeren Alter beendet ist. Aber ja, dass sie dafür früher angefangen haben. Das meinte ich. Gut, ja, angesichts der Zeit würde ich sagen, machen wir Schluss. Da haben wir jetzt 8 von 10 haben wir besprochen. Ich würde sagen, wenn wir das posten, diese Ausgabe, dann stelle ich die 2, die wir jetzt noch offen gelassen haben, stelle ich mal noch dazu. Dir verrate ich es jetzt auch nicht, weil sonst ist der Spannungsbogen weg, dann hat keiner mehr einen Grund, irgendwie da das zu lesen.
Ich werde mich dann aber intensiv in den sozialen Medien an der nochmal äußern.
Mit deinen 4 Fake-Accounts eine Diskussion führen?
Ja, gegen mich selber.
Ja, so wie vorhin. Ich widerspreche mir selber.
Ja, aber...
Also cool. wer Lust hat, kann natürlich gerne auf den sozialen Medienkanälen noch seinen Senf zu den Thesen, die wir jetzt besprochen haben oder die wir noch nicht besprochen haben, dazugeben. Wir freuen uns da auch mit euch zu diskutieren, falls ihr da Bock drauf habt. Jonas, dann würde ich mich von dir fast schon verabschieden, wobei ich jetzt gerade gelesen habe, brandaktuell, dass wir uns auch von jemand anderem verabschieden müssen. Und zwar, also, du weißt es nicht?
Nee.
Von Martin Schulz müssen wir uns verabschieden, der seinen Rücktritt als SPD-Vorsitzender bekannt gegeben hat.
Ach so, ja, gut, das ist ja schon, aber schon älter, die Nachricht, ne?
Ja, gut, Entschuldigung, dass ich, deswegen, weißt du, ich konzentriere mich halt auf den Podcast.
Ja, die Nachricht kam ja aber schon, dass er als SPD-Vorsitzender zurücktritt, als er angekündigt hat, Außenminister zu werden, wovon er mittlerweile auch schon Abstand genommen hat.
Ja, eben, da siehst du mal, was die roten Zecken da über den glauben kann.
Ja, so ist das.
Ja, wer hat uns verraten, sage ich nur.
Christdemokraten.
Die Christdemokraten. Ja, Jonas, dann wünsche ich dir noch einen gesegneten Abend.
Und ja, werde mich jetzt sofort aufs Sofa packen und 100% Meier einschalten.
Oh ja, stimmt. Und aufs Sofa packen, die Wadenwickel in die Eistonne, weil richtig. du bist ja schon 30.
Das stimmt.
Das heißt, in einigen Jahren wärst du halt nicht mehr möglich als Fußballprofi, jetzt ja schon. Jetzt könntest du
noch einsteigen. Nur noch als Standardschütze.
Richtig. Aber was? Bist du Freistoß, Eckball oder Elfmeter?
Elfmeter.
Bist du Elfmeter? Bist du ein Killer?
Ich bin Elfmeter, ja.
Ich bin extrem wackelig beim Elfmeter, muss ich ehrlich sagen. Ich kann zum Beispiel nicht, also ich kenne Leute, die das können mit diesem, im letzten Moment noch den Fuß drehen, also den Torwart ausgucken. Kann ich einfach nicht.
Nee, das kann ich, aber ich gebe dir jetzt den Tipp, einfach immer in die Mitte lupfen.
Ja, aber ja, das Problem ist, in der Kreisliga, da sind die Torhüter oft so schlecht, dass die halt auch nicht hüpfen oder nicht hüpfen können. Deshalb ist es da eher schlecht. Da ist es besser, lieber wirklich das, was man in der Bundesliga sagen würde, boah, war der schwach geschossen. Also wenn er ins andere Eck springt, dann hat er den. Genau die reichen in der Kreisliga völlig aus. Da musst du einfach nur halbwegs in der Ecke, da kommt der Torwart.
Ja, ich habe jetzt verkehrt drum gedacht. Ich dachte, du schießt selten gegen Jens Lehmann Elfmeter, deswegen ist eigentlich der Lupfer in die Mitte immer todsicher.
Ja, ist richtig. Aber ja, gegen so einen Kreisliga-Lehmann oder einen Gruppenliga-Gickers.
Gruppenliga-Gickers. Gut.
Jonas, dann einen wunderschönen Abend und wir hören uns.
Bis bald. Ciao.
Tschüss an alle da draußen.